Ja, ein gesegnetes neues Jahr von hier vorne, von mir noch, euch allen. Schön, so viele auch oder einige neue Gesichter zu sehen. Und natürlich einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben das letzte Jahr gemeinsam miteinander beschlossen, am Weihnachtsgottesdienst. Und jetzt beginnen wir auch das Jahr wieder gemeinsam. Natürlich am besten mit einem Gottesdienst. Und das freut mich, abgesehen vom Stress der Predigtvorbereitung, natürlich sehr. Ich weiß nicht, wie ihr es so habt mit Filmgeschmäckern. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich trefflich streiten. Meine Frau, meine Schwiegermutter und die Schwester meiner Frau, also meine Schwägerin, haben auf jeden Fall ihren eigenen Filmgeschmack. Sie lieben Filme wie Rosamunde Pilcher, Inga Lindström. Wer sie nicht kennt, sind so ähnliche Filme wie Traumschiff, ZDF Traumschiff. ZDF darf man erwähnen, die kriegen ja kein Geld. Oder zumindest die Zwangsabgabe. Wer es nicht kennt, kennt sicherlich den Musikantenstadel. Damit bin ich früher immer von meiner Oma, wie soll man sagen, gefoltert worden. Soweit geht jetzt die Familien, die ich eingeheiratet habe, nicht. Also die gucken jetzt keinen Musikantenstadel, zumindest nicht offiziell. Was haben jetzt alle diese Sendungen gemeinsam? Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, auch wenn es ein bisschen lustig ist. Seichte Unterhaltung, Wohlfühlklima, Wohnzimmer. Ein vorhersehbares Ende. Das passt zu der Tatsache, dass meine Schwiegermutter immer, wenn sie ein Buch liest, den Anfang liest und dann das Ende liest, weil sie es vor Spannung nicht aushält. Wenn es irgendwelche Intrigen gibt oder irgendwelche Spannungen, lösen sie sich immer am Ende wieder auf. Ich will jetzt auch nicht irgendjemandes Lieblingssendung schlecht reden. Ich habe mich selbst dabei ertappt, die ein oder andere Folge Traumschiff anzugucken. Auch ich muss mich jetzt hier outen. Musikantenstadel, so weit ging es noch nicht. Ich weiß, okay, manche können sich jetzt nicht damit identifizieren, aber ersetzt doch einfach mal Rosamunde Pilcher und Co. mit irgendwelchen Komödien, Liebesfilmen. Was ist es also, was uns an diesen Filmen so gefällt? Warum schauen wir uns diese Filme an? Vielleicht sehnen wir uns nach einem schönen Moment. Und sind wir mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns wollen sich dauerhaft mit irgendwelchen Dramen, irgendwelchen Morden und dergleichen, zumindest nicht im wahren Leben, auseinandersetzen und vielleicht auch nicht dauerhaft in Filmen. Wir sind also wohl irgendwie zur Freude geschaffen. Ja, die freuen sich. Schauen wir uns auch mal an, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und ihr dürft dazu gerne mit mir den Philipperbrief aufschlagen. Das ist ja bekanntlich auch ein vorherrschendes Thema und passt auch zur Allianz Gebetswoche. Ich lese also aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Verse 2 bis 9. Philipper 4, 2 bis 9. Ihr dürft auch hier vorne gerne mitlesen, falls ihr eure Bibel nicht dabei habt. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, einmütig zu seinem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, treuer Gefährte, nimm dich ihrer an. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus bewahren. Im Übrigen, Brüder und Schwestern, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht. Und was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. zur Freude geschaffen. Wie schon erwähnt, Philipperbrief steht wahrscheinlich wie kein anderes Buch für dieses Thema. Und Paulus, der einen Großteil der Bücher oder genauer gesagt Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, ist der Autor dieses Buches. Nachdem er an Jesus Christus gläubig geworden ist, unternimmt er mehrere Missionsreisen, um nichtjüdischen Menschen von Gottes heilsbringender Botschaft der Liebe Jesu zu erzählen. Dabei ist er maßgeblich daran beteiligt, im Europa der damaligen Zeit Kirchengemeinden zu gründen. Paulus war also Missionar, Paulus war Gemeindegründer. Eines dieser Kirchengemeinden hat Paulus in der Stadt Philippi gegründet und eben diese Gemeinde, die Sergemeinde, schreibt er nun diesen Brief, von dem wir hier gerade einen Teil, einen Ausschnitt gelesen haben. Paulus schreibt den Philipperbrief wohl um das Jahr 61 nach Christus. Und zwar während er in Gefangenschaft in Rom ist. Stellen wir uns natürlich direkt die Frage, Gefangenschaft und Freude? Wie passt das zusammen? Kommen wir später dazu. Gemeinde in Philippi scheint auf jeden Fall ein besonders gutes und inniges Verhältnis zu Paulus zu pflegen. So innig, dass Paulus missionarisches Anliegen sogar von der Gemeinde finanziell unterstützt wird. Er hat das nicht jeder Gemeinde erlaubt. Und Paulus will sich dann mit diesem Brief unter anderem auch dafür bedanken. Er will der Gemeinde auch von seiner Situation erzählen, im Gefängnis, will ihnen Mut machen, trotz seiner Gefangenschaft. Allerdings hat Paulus hier erfahren, was wir oben in Vers 2 lesen, dass es einen Streit zwischen zwei Frauen in der Gemeinde gibt. Und da will er natürlich mit diesem Brief auch drauf eingehen. In unserem Text, unser Textausschnitt beginnt auch direkt mit, wie gesagt, mit diesen beiden Frauen. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, einmütig zu sein im Herrn. Okay, kommt hier zum einen eine Wiederholung, die jetzt nicht zwangsläufig nötig ist. Also ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche. Also irgendwie versucht Paulus hier beide gleichermaßen anzusprechen, nicht irgendwie eine Person besonders negativ oder positiv hervorzuheben. Und er redet von einer Einmütigkeit. Ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen schwierig, auch im Deutschen, was bedeuten diese Worte. Umso öfters man irgendein Wort sagt, umso sinnloser wird es irgendwie. Also einmütig zu sein im Herz, gleiche Gesinnung sein. Wir wissen nicht, worum es geht. Vielleicht ging es um irgendeine Streitfrage. Vielleicht war es auch eine Sache, die wo es gar nicht so ein richtig und falsch gibt. Da gibt es ja genug Fragen in der Gemeinde, die vielleicht das aktuelle Tagesgeschehen auch betreffen. Auf jeden Fall will er irgendwie, dass sie an einer Strippe ziehen und nicht irgendwie der eine in die Richtung geht und der andere in die Richtung. Und vielleicht sind diese zwei Frauen, haben die vielleicht auch eine tragendere Rolle, vielleicht sind sie auch in der Gemeindeleitung, dass sie jetzt hier erwähnt werden. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er diesen Brief an die gesamte Gemeinde geschrieben hat. Habe ich das angeguckt und habe gedacht, ja, würde man jetzt vielleicht nicht so unbedingt machen, oder? Die Leute da jetzt so bloßstellen, kommt vielleicht nicht so gut. Ich weiß es nicht, vielleicht war der Streit nicht bekannt, dann ist es noch blöder. Vielleicht war er auch bekannt. Aber gut, Paulus hat es jetzt in dem Fall so gemacht und er wird einen Grund haben. Und zwar wollte er wohl irgendwie, dass der gesamten Gemeinde die Relevanz dadurch mitteilen, dass man einmütig sein soll, dass man nicht zerstritten sein soll und eben durch dieses ausbalancierte Reden, dass er nicht eine Person irgendwie besonders negativ darstellt und auch, dass er jetzt hier gar nicht die Thematik des Streits anspricht, ist es dann doch wieder nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment denkt, das würde man nicht machen. Also, nicht ganz so schlimm, wie ich im ersten Moment gedacht habe. Paulus macht das sowieso nie schlimm. Meine Frau hat mir erzählt, dass sie früher beim Schwimmunterricht in der Schule nicht gerade zu den Besten gezählt hat. Und Ihr Lehrer hat sie immer als Paradebeispiel für jemanden gebracht, wie man das nicht macht. Also wollt ihr sehen, wie man nicht schwimmt, wie man es beziehungsweise wie man es richtig schlecht macht, dann guckt euch Christine Petritz an. Ich bin jetzt kein Experte, aber es scheinen mir jetzt nicht so die wahnsinns guten pädagogischen Ansätze zu sein, oder? Dann die Lehrer. Was hat Paulus also hier vor? Wir müssen uns Vers 2 und 3 nochmal genauer anschauen. Ihre persönlichen Differenzen sollen diese Frauen beiseite legen. Paulus, wie will Paulus, dass sie diese Differenzen beiseite legen? Er will es bestimmt nicht auf irgendeine menschliche Art und Weise. Also, weiß ich nicht, wir machen einen Kompromiss. Das ist ja durchaus manchmal sinnvoll in einem Betrieb oder Kooperation. Das ist noch besser als ein Kompromiss oder Handshake oder was auch immer. Sondern hier steht noch ein wichtiger Ausdruck: im Herrn. Also sie sollen einmütig sein im Herrn. Was steckt dahinter? Also so etwas wie mit Gottes Hilfe. Viele Dinge schaffen wir nicht aus uns selbst. Paulus will da sehr genau darauf hinweisen. Auch im nächsten Vers erfahren wir, dass die Sache Paulus sehr wichtig ist, dass es nicht irgendeine Banalität ist, um die es hier geht. Und er will hier auch einen Mittelsmann beauftragen, um diesen beiden Frauen zu helfen. Also diese beiden Frauen sind durchaus jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, raus aus der Gemeinde und haben da keinen Platz mehr, sondern hier wird ja durchaus sehr positiv von ihnen geredet. Also nochmal, was, wenn man dann den Brief weiterliest, was dann die Zweifel zerstreuen, dass es jetzt hier irgendwie blöd kommt, wenn Paulus die zwei Frauen hier bloßstellt. Sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, zusammen mit Clemens und den anderen Mitarbeitern. Und ihre Namen stehen im Buch des Himmels. Also er lobt sie zuerst mal, nennt noch die anderen Mitarbeiter und sagt, dass auch die Namen im Buch des Lebens stehen. Was bedeutet das Buch des Lebens? Gibt es im Alten Testament Hinweise, gibt es im Neuen Testament Hinweise, soll irgendwie gleichbedeutend sein, dass diejenigen, die in diesem Buch stehen, durch ihren Glauben an Jesus Christus gerettet worden sind. Also alles gut bei diesen Frauen. Also, keine Sorge. Zum anderen, wenn wir, was sagt uns dieser Text noch, oder was sagt uns der Anfang dieses Textes? Wenn wir an Jesus gläubig geworden sind, dann, oho, wir sind nicht vor Banalitäten gefeit. Uns kann dennoch, ja, ganz der Alltag erreichen. Wir streiten uns. Das ist, was Paulus hier damit auch aufzeigt. Wie ist es mit dir? Gibt es jemanden, mit dem du dich wieder zusammenraufen solltest? Zum anderen, wenn wir Probleme haben, sind wir zuweilen auch angewiesen auf die Mithilfe unserer Geschwister. Auch das kommt hier zum Ausdruck. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wir haben den Herrn, einmütig sein im Herrn. Wir haben die Mitgeschwister und wir versuchen unser Bestes. Und ja, vielleicht können wir uns dann auch mit dieser Person, mit der wir irgendeinen Zwist haben, wieder versöhnen. Warum sollen wir uns gegenseitig vertragen und auch helfen? Damit wir einheitlich und ohne dass etwas zwischen uns steht, für die gute Nachricht von Jesus Christus einstehen können. Es geht sozusagen nicht nur um uns, es geht auch um die Außenwirkung. Denn wir sind ja zur Freude geschaffen. Und zwar zur Freude an Harmonie. Der nächste Vers ist wohl sehr bekannt. Jetzt geht's nicht mehr, doch hier. Freut euch im Herrn. Luther sagt, alle Wege. Also wieder so. Ich habe versucht, eine andere Übersetzung zu nehmen, weil das auch so ein Wort, das ein bisschen schwierig ist. Ich sag's nochmal, freut euch. Wieder so eine Wiederholung. Nicht zwangsläufig nötig, aber es ist da, um Nachdruck, dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Man könnte es denken, im Lichte unserer Predigt ist dieses Thema dann sozusagen ein Selbstläufer, aber wir wollen uns dennoch ein bisschen genauer mit diesem Vers oder mit den folgenden Versen beschäftigen. Warum wiederholt man sowas? Wie gesagt, warum wiederholt man irgendwas, um der ganzen Sache Nachdruck zu verleihen? Zum einen, oder weil es der Gemeinde, wie vielleicht auch uns heute, besondere Schwierigkeiten bereitet. Also, kann auch beides oder eins von beiden sein. Als nächstes, das Offensichtliche, wir sollen uns freuen. Kein Problem, solange Rosamunde Pilcher im Fernsehen läuft. Ja, jetzt mal Spaß beiseite. Wir sollen uns zu jeder Zeit freuen. Also immer. Wie soll das gehen? Ja, das klingt immer so fromm. Kann man natürlich immer raushauen und kann damit auch ungewollt sehr lieblos agieren. Man bekommt sozusagen, wenn es dem Gegenüber richtig schlecht geht, nochmal schön so eine fromme Klatsche an die Wange. Und dabei wollen wir doch nur helfen. Am Ende schaden wir vielleicht nur. Vor 20 Jahren kannte ich mal ein Mädchen, die für einige Zeit in meine christliche Jugendgruppe ging. Also ich bin da frisch zum Glauben gekommen. Ich habe die nicht geleitet, war da ganz frisch, keine Ahnung gehabt. Und ihr Leben war, sagen wir es mal so, nicht sonderlich geradlinig. Viele Tiefen, ein paar Höhen vielleicht. Und ich habe mit ihr damals einiges unternommen und irgendwann kannten wir uns dann auch einigermaßen gut. Und ein Beispiel, das sie immer auspackte, wenn sie etwas erzählte, wenn es irgendwie darum ging, wie dumm irgendwie dieses und jenes gelaufen ist oder wie sie diesen und jenen Fehler gemacht hat. Eines sagte sie immer am Ende: Wenn du jetzt auch noch mit diesem Jesus liebt dich kommst, dann aufs Maul. Also das war wirklich ihr O-Ton. Ihr versteht, was ich damit meine, ja? Also manchmal war dann leider auch ich derjenige, der das irgendwie falsch gemacht hat. Der diese fromme Floskel, vielleicht nicht die, aber irgendwas in der Art, unsensibel rausgehauen hat. Ja, was soll man sagen? Manchmal ist Schweigen Gold. Also wie soll das nun funktionieren, sich in jeder Situation zu freuen? Das ist ja unsere Frage. Paulus sagt auf jeden Fall nicht, setz dich erstmal hin und atme tief durch, danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Hilft auch manchmal, besonders bei Kindern. 21, 22, die Eltern wissen es vielleicht. Und was auch immer es für Tricks gibt, könnt ihr natürlich in entsprechender Fachliteratur nachlesen. Dafür bin ich jetzt hier nicht zuständig. Nein, der Vers hier ist nicht so zu verstehen, freut euch im Glück, freut euch in der Not, freut euch in der Trauer. Also immer habt einfach ein Dauergrinsen auf dem Gesicht, sondern, jetzt kommt es wieder, im Glück, in der Not, bei der Arbeit und in der Trauer freut euch im Herrn. Also wieder, das ist irgendwie so was Wichtiges hier. Also keine Lösung erstmal, wie sich der Umstand, unsere Misere verändert. Keine Lösung von Paulus, zumindest gibt es keine Garantie dafür, sondern einen Perspektivwechsel. Was mir auch passiert, ich schaue immer auf das Kreuz, das wir hier nicht haben, aber das ihr euch jetzt vorstellt. Ah, okay, stimmt, hier unten, super, danke. Auf Jesus Christus als den Herrn, der durch seinen erlösenden Tod am Kreuz mich dazu freigesetzt hat, mit Gottes Hilfe im Herrn versuchen, alles zu schaffen. Ein paar Verse weiter lesen wir auch einen bekannten Vers: Alles vermag ich durch den, der mich stärkt, durch den, im Herrn. Aber alles zu schaffen aus Gottes Perspektive kann auch bedeuten, eine Situation durchzustehen, ohne dass sich daran was ändert. Ob sich etwas ändert, ist Gottes Sache. Beim Durchstehen hilft er uns. Randnotiz: Auf den Tod am Kreuz hat Jesus sicherlich mindestens so wenig Bock gehabt wie du auf deine Misere. Ich will jetzt aber diese Probleme, die viele Menschen, ich eingeschlossen, jeder von uns immer wieder hat und die uns wirklich an den Rand des Schlimmen bringen. Ich will es gar nicht glatt bügeln, aber was ihr hoffentlich rausgehört habt, ist, dass es um den Perspektivwechsel geht. Ich lerne zunehmend Menschen, also man wird ja immer ein bisschen älter, und zunehmend lerne ich Menschen kennen, die in Situationen stecken, von denen ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, wie es ihnen tatsächlich geht, geschweige denn, was sie alles durchmachen müssen. Manchmal scheinen meine Probleme dann sehr popelig dagegen. Zwei Familien kenne ich aber schon länger. Sind jeweils die Frauen betroffen. Eine Frau hat dauerhaft so starke Schmerzen, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Das sind sogenannte Phantomschmerzen. Und der Mann, der muss jetzt auch seinen Beruf reduzieren. Kinder haben sie auch noch. Ich habe keine Ahnung, wie man so eine Situation bewältigt. Die andere Frau hat dauerhaft so starke Depressionen, dass die Ehe sicherlich alles andere als normal verläuft. Was kann ich dazu sagen? Ich tue gut daran, wahrscheinlich erstmal gar nichts zu sagen. Immer den Satz von meiner früheren Freundin im Ohr, die auf billige Ratschläge geantwortet hat, aufs Maul. Und dann kann hoffentlich und immer wieder oder muss auch immer wieder das von den betroffenen Personen selbst erkannt werden, dass ein Perspektivwechsel geschehen muss. Freut euch im Herrn. Noch ein weiterer Punkt, der mir dazu wichtig ist, ist auch, jetzt haben wir viel von negativen Dingen geredet, auch die positiven Dinge können für uns gefährlich sein, also gefährlich in Anführungszeichen. Die scheinbar positiven Dinge, übermäßiger Filmkonsum, übermäßiger Körperkult wie, weiß ich nicht, Sport, Selbstdarstellung in sozialen Medien. Dazu muss ich mal ganz kurz nachschlagen. Das habe ich jetzt hier nicht. Ja, so ist es, wenn man... Ich fasse es kurz zusammen, weil sonst geht es zu lang. In Sprüche 30 steht von Vers 8 bis 9, dass Gott der Person, dem Autor, der in dem Fall helfen soll, in jeder Situation zurechtzukommen, nicht, dass es ihm nur positiv geht, nicht, dass es ihm nur negativ geht. Und Paulus schreibt hier im Philipperbrief, wenn wir ein paar Verse runtergehen, auch so etwas Ähnliches. Ich habe gelernt, in jeder Situation das Richtige zu tun und ein gottgefälliges Leben zu leben. Also das sind die zwei Extreme. Einmal dieses total schlechte Situation, einmal die total guten Situationen. Und vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch dem einen oder anderen von euch. Wenn man irgendwie nur von einem Event ins nächste rennt und alles irgendwie scheinbar positiv und locker läuft, dann kann man auch sozusagen den Blick, den Fokus auf das Richtige verlieren. Auch beim Negativen. Vers 5. Wir sollen uns allen Menschen gegenüber gütig verhalten. Auch wieder so ein Wort gütig. Ich habe mal nachgeguckt im Duden. Güte. Freundlich nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Auch das manchmal nicht ganz so leicht. Ich weiß nicht, wie es die zwei Frauen gehandhabt haben, aber vielleicht hilft uns das auch, den einen oder anderen Zwist beizulegen. Auch versuchen zu gucken, wie es der andere meint. Sender-Empfänger-Prinzip. Bist du sicher, dass du das auch... Ich habe ich das sicher richtig verstanden, was du gemeint hast. Dann kommt, der Herr ist nahe. Okay, wie nahe jetzt? Bedeutet jetzt nicht zwangsläufig, dass er morgen schon wiederkommen muss, aber aus der uns verbleibenden Zeit, was auch immer jetzt zuerst geschieht, entweder Benjamin Petritz stirbt zuerst oder Jesus kommt wieder, irgendwie haben wir nur eine begrenzte Zeit, aus dieser Zeit sollen wir das Beste herausholen. Es geht auch wieder um dieses Spannungsverhältnis, das will Paulus hier auch aufzeigen, in diesem der Herr ist nahe von schon jetzt und doch noch nicht, sozusagen ein sogenannter Terminus technicus, also das Reich Gottes ist irgendwie schon hereingebrochen, aber doch noch nicht zur Gänze da. Ich werde das nicht alles nochmal wiederholen, was ich in der Predigt zum Reich Gottes gesagt habe. Wer will, kann da nochmal nachhören. Vers 6, hier gibt uns Paulus noch, oder dann doch noch ein kleines, aber, oho, sehr feines Hilfsmittel an die Hand, wie wir mit dem Herrn leben können und diesen vorher erwähnten Perspektivwechsel erreichen können. Und zwar Gebet in jeder Lage. Gebet, wenn es dir gut geht, Gebet, wenn es dir schlecht geht, Gebet, wenn, weiß ich nicht, du irgendwo mittendrin bist. Dann wird der Frieden kommen, in Vers 7. Und darum geht es. Nicht um die Lösung unseres Problems, sondern um den Frieden. Das hat auch Hiob im Alten Testament so erlebt. Könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr das noch genauer wissen wollt. Er hat nicht alle oder gar keine Frage beantwortet bekommen von denen, die er Gott gestellt hat, aber er hat Gott geschaut. Dann ist der Friede gekommen. Wir sind zur Freude geschaffen, haben wir gesagt. Zur Freude im Herrn. Das Gebot in Vers 8 über all das Wunderbare und Herrliche nachzudenken, das hier aufgezählt wird, steht völlig dem Denkmuster entgegen, was uns zum Beispiel von modernen Medien eingeimpft wird. Man lese die Zeitung, deren Geschäft ist irgendwie alles, was unwahr, unheilig, ungerecht, unrein, hässlich und von schlechtem Ruf, bösartig und tadelnswert ist. Ist das aber das wahre Abbild von Gottes Güte? Wie sollen wir uns an der Güte unseres Schöpfers freuen, wenn wir unseren Geist nur mit diesen Dingen nähren? Dinge, die von Menschen hässlich gemacht wurden. Wir sollen aber unseren Geist stattdessen mit all dem füllen, was Gott uns gegeben hat und an dem wir uns rechtmäßig erfreuen dürfen. Vers 8, dem Guten. Nicht nur auf das Gute bedacht sein, schreibt Paulus hier, also bedacht sein, sich daran halten, orientieren, wieder so ein Ausdruck, sondern wir sollen auch, Vers 9, was ihr gelernt, gehört und gesehen habt, tun. Sollen es auch tun. Jakobusbrief. Noch einmal, was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir, also nicht an mir, sondern an Paulus gesehen habt, das tut. Und dann kommt der Friede Gottes zu euch. Was bedeuten jetzt diese vier Begriffe hier? Also lernen, annehmen oder empfangen, hören und gesehen. Das ist auch nicht einfach nur zufällig, was Paulus hier schreibt. Lernen, ja, wir sind alle Jünger. Alle, die um Paulus drumherum waren, waren in irgendeiner Form Jünger. Wir müssen natürlich immer lernen, um irgendwie so zu werden, wie Paulus uns Christsein vorlebt. Annehmen bezieht sich auf Empfangen. Das ist auch eine feste Formulierung der Verkündigung des Lebens und Wirkens Jesu. Also wir sollen diese Verkündigung annehmen. Und wie geschieht das? Auch durch das Hören, durch das Wort in der Predigt, die auch dann das Wort für uns in die Gegenwart transportiert und auslegt. Mit Sehen meint Paulus dann sein persönliches Leben als Zeugnis für ein Leben mit Gott. Zum Schluss denken wir noch kurz über das Gebot von Paulus in Vers 9 nach. Und irgendwie denkt man ja immer so, oder vielleicht bin es nur ich, der ist ganz schön stolz, dass er da so sich so hervorhebt und sich da so toll darstellt. Aber es ist eines der herausforderndsten ethischen Gebote in der gesamten Bibel, nicht nur für die Person, die das Gebot bekommt, also wir, also seid so wie ich, macht mir nach, bla bla bla. Obwohl es für uns natürlich sehr schwierig ist, aber noch viel mehr oder viel schwieriger ist es für die Person, die dieses Gebot erteilt, also Paulus. Oder wer von uns könnte behaupten, dass nachdem er ein paar Wochen in einer Stadt verbracht hat, das, was ich in dieser Zeit alles gemacht habe, ist genau das, was man als guter Christ machen sollte. Gehört schon was dazu. Muss man sich dann ein bisschen, weiß ich nicht. Lassen wir es offen. Wir sind zur Freude geschaffen. Zur Freude, Vers 8, am Guten, an den Tugenden. Zum Schluss ein Brief, der nie geschrieben wurde. Liebe Gemeinde in Philippi, jetzt hat es mich wohl endgültig erwischt. Ich sitze hier schon seit Monaten im Gefängnis. Ich warte auf meinen Prozess und die Chancen sind groß, dass ich zum Tode verurteilt werde. Da sitze ich und warte und könnte doch so viel für Gott tun. Ich kann Gott einfach nicht verstehen. Erst gibt er mir die Aufgabe zu predigen und dann lässt er mich in diesem Loch verrecken. Ich fühle mich von Gott kaltgestellt, abgeschoben. Ich mag nicht mehr. Ich würde am liebsten aufgeben. Manchmal denke ich, vielleicht wäre mein Tod das Beste für mich. Dann hätte endlich alles ein Ende. Nun macht es gut. Herzliche Grüße, euer Apostel Paulus. Hat er nicht geschrieben. Er hätte aber allen Grund gehabt, so einen Brief zu schreiben. Er schreibt stattdessen den Brief völlig anders. Es ist ein unglaublich fröhlicher Brief. Statt über sein eigenes Schicksal zu klagen, macht Paulus der Gemeinde in Philippi Mut. Wirklich, der Glaube von Paulus ist nicht nur oberflächlich. Er sitzt ganz tief in ihm. Das ist ein weiter Weg für uns, aber sicherlich ein Weg, der sich lohnt. Bei der Vorbereitung für die Predigt ist mir ein Lied von der Band Casting Crowns ins Ohr gekommen. Es heißt City on a Hill oder City on the Hill, also Stadt auf dem Hügel. Es geht also um eine Stadt, die auf einem erhöhten Punkt steht und deshalb natürlicherweise schon von Weitem gesehen wird. Die Stadt hat dadurch eine natürliche Strahlkraft, so wie damals die Burgen. Fremde konnten die Stadt schon von Weitem sehen und was die Bewohner darin machen, wie sie sich verhalten. Die Menschen aber nutzten, also in diesem Lied, nicht das Potenzial und entzweiten sich, missverstanden sich und stritten sich. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Jesus in Matthäus 5 sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Lasst uns also dieses Licht mit Freude nach außen tragen und nicht so unerlöst dreinblicken. Apropos dreinblicken, ein Zitat von Abraham Lincoln soll gesagt haben, nachdem er sich mit einem Mann unterhalten hatte, ich mag das Gesicht dieses Redners hier nicht oder dieses Menschen. Der andere erwidert ihm, der arme Mann, ein Mensch kann doch nichts für sein Gesicht. Doch, jeder Mensch ist für sein Gesicht verantwortlich. Zumindest, sobald er die 40 überschritten hat. Versteht, was ich meine? Also irgendwann, was er damit sagen will, ist, irgendwann transportieren sich die Gefühle und die Furchen und das dauerhafte Kriegsgrämige auch auf unser Gesicht. Gut, ich bin jetzt bald 40, mal schauen, was da noch kommt. Wir sind zur Freude geschaffen. Zur Freude an Harmonie, zur Freude im Herrn und zur Freude am Guten. Amen.